Wie Hasso Plattner. Der investiert lieber in Kultur, in Zukunft, vor allem in Potsdam. Damit beginnt Werner Schoninger die Nachrichten.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner als beispielhaft bezeichnet. Die Stiftung des Milliardärs hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. Günther sagte im rbb 24 Inforadio, die Stiftung bringe nicht nur Geld ein, sondern auch Ideen.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Die Union will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Entsprechend haben sich Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey geäußert. Die Rechtsgrundlage für pauschale Zurückweisungen sei gegeben und das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts nur ein Einzelfallbeschluss. Das Gericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Die deutschen Behörden müssten erst feststellen, welches EU-Land für deren Asylgesuch zuständig ist. Grüne und Linke sprechen von einer peinlichen Niederlage für die Union. Die Gewerkschaft der Polizei sieht ihre Skepsis in Bezug auf die Zurückweisungspraxis bestätigt. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im rbb 24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern, andernfalls könne sich Deutschland strafbar machen. Weiter sagte Abdel Shafi, er habe keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof die Situation im Gazastreifen als Völkermord bewerten wird. Bundesaußenminister Wadefuhl hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht, so der CDU-Politiker. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein, dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen PiS nahe. In Cottbus kommt es heute zu vielen Einschränkungen, weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wird. Etwa 1.800 Anwohner müssen den Sperrkreis verlassen. Vom und zum Hauptbahnhof sollen keine Züge mehr fahren. Aus dem rbb-Studio Cottbus, Isabel Schilker.
Betroffen sind neben zahlreichen Wohnungen und Büros auch eine Grundschule, die Pücklerpassage, ein Hotel und eine Seniorenwohnanlage. Die Bewohner der Anlage werden größtenteils mit einem Rettungsbus in die eingerichtete Notunterkunft in der Straße der Jugend gebracht. Dort werden Notzelte für alle Betroffenen errichtet, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können. Der 250 Kilo Blindgänger, der heute entschärft werden soll, wurde bei Bauarbeiten auf dem Bahngelände gefunden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Die höchsten Werte heute 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 15 Grad und in Friedrichshagen 13, in Wittstock-Dosse 9 und in Rüdersdorf 15 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. 25 bis 29 Grad morgen. Örtlich sind auch Unwetter möglich. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Der Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner ist für Potsdam ein Glücksfall. Seine Stiftung hat unter anderem das Museum Barberini mit einer bedeutenden Sammlung impressionistischer Kunst finanziert. Auch gibt es ja schon seit längerem das Hasso-Plattner-Institut, wo auch zu KI geforscht wird. Aber da soll jetzt noch deutlich mehr in die Wissenschaft investiert werden. So will das der 81-Jährige. Künstliche Intelligenz im internationalen Wettbewerb voranzubringen, ist das Ziel. Dafür soll in Potsdam sogar ein ganz neuer Campus entstehen. Da ziehen dann zwar andere Fakultäten hin, aber dann wird in Griebnitzsee eben das Hasso-Plattner-Institut quasi nochmal deutlich ausgebaut. Klar, dass Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle das eine gute Idee findet, diese Millioneninvestitionen. Die SPD-Politikerin hat RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt, dass Plattner nicht nur den Mut, sondern auch die Kraft und das Geld habe, die Landeshauptstadt entscheidend zu unterstützen.
Digitale Souveränität ist nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern es wird auch darüber entscheiden, wie wir die Zukunftsfragen angehen, also Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig. Und was aber viel großartiger ist, er tut das gemeinschaftlich mit unserer Universität Potsdam.
Und mit dem Uni-Präsidenten, mit Oliver Günther, habe ich drüber gesprochen, ob das nur Chancen sind oder vielleicht auch die Gefahr, dass dann das Land in Sachen Wissenschaft sich da so ein bisschen raushält. Das Gespräch mit Oliver Günther hier in einer guten halben Stunde, 8.45 Uhr, nochmal ausführlich. 7 Minuten nach 8 ist es jetzt. Wir haben ja viel heute früh schon drüber geredet. Die Zurückweisungspolitik der Bundesregierung an der Grenze. Da hatten ja viele schon gesagt, so einfach ist das nicht, was Innenminister Dobrindt plant. Einfach, wenn Menschen Asyl beantragen, verlangen, gesuchen an der deutschen Grenze, sie zurückzuweisen, ohne das Ganze zu prüfen. Und ein Gericht, das Berliner Verwaltungsgericht, hat jetzt genauso entschieden. Gestern hat das für nicht rechtens erklärt. Der Fall konkret war von 3 Somaliern. Eine bittere Niederlage für den CSU-Politiker, der aber gleich nach dem Urteil angekündigt hat, dass er trotzdem so weitermachen will mit den Zurückweisungen. Kann Dobrindt so einen Gerichtsbeschluss einfach ignorieren? Das habe ich vorhin Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio gefragt.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also Dobrindt hat gestern Abend für einige Verwirrung gesorgt, weil er gesagt hat, Zitat, wir streben das Hauptsacheverfahren an. Und an der Stelle wird es juristisch schwierig, weil ein Hauptsacheverfahren ist in diesem konkreten Fall unwahrscheinlich. Laut Gericht sind die Beschlüsse unanfechtbar und ein Hauptsacheverfahren wäre nur möglich, wenn die Betroffenen das anstrengen, also die 3 Menschen aus Somalia. Und die wiederum, die dürften an einer Fortführung überhaupt gar kein Interesse haben, weil die haben ihre Ziele ja schon erreicht im Eilverfahren. Diese Aussagen von Dobrindt haben gestern Abend viele irritiert. Manche unterstellen ihm, die Sachlage nicht zu kennen. Und wir haben gestern Abend noch dazu das Innenministerium um Erklärung, um Stellungnahme gebeten. Aber bisher gab es dazu keine Rückmeldung.
Der Kanzleramtsminister Frey, der hat aber auch nochmal gesagt, ja, wir werden da so weitermachen. Das heißt, man wird neuerliche Verfahren, neuerliche Urteile abwarten. Als Bundesregierung ist ja schon spannend.
Das ist gut möglich und viele juristische Beobachter rechnen damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen auch weitere jeweils Einzelfallentscheidungen dazu kommen. Ja.
Das Gericht hat ja seine Entscheidung damit begründet, dass die Bundesregierung sich eben nicht auf eine nationale Notlage berufen könne, wie sie es tut, um EU-Recht in dem Falle dann mit der Zurückweisung von Asylgesuchen zu missachten. Ist das Wasser auf die Mühlen der Opposition, zumindest von Grünen und Linken?
Ja, definitiv. Also aus der Opposition kommt überaus deutliche Kritik. Die Grünen fordern Dobrindt unter anderem auf, seine Anordnung unverzüglich zurückzuziehen. Die Linke geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert seinen Rücktritt, weil er mit Ansage geltendes Recht gebrochen habe.
Koalitionspartner SPD ist ja mit dieser Migrationspolitik von Dobrindt auch nicht wirklich glücklich. Könnte das auch zum internen, zum Koalitionsknatsch führen? Wie schätzt du das ein?
Ja, die SPD kritisiert im Moment sehr zurückhaltend, aber von verschiedenen Stellen kommt ein bisschen Kritik. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, die Vorgängerregierung hatte ja Zurückweisungen an den Grenzen juristisch ausführlich prüfen lassen, als das Innenministerium noch unter SPD-Führung stand. Und sie ist dann anscheinend aus guten Gründen zu dem Ergebnis gekommen, das nicht zu machen. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir schon gut vorstellen, dass das zu Knatsch führen kann, wenn vielleicht zuerst auch hinter den Kulissen.
Die Bundespolizei ist jetzt in einer auch ein bisschen schwierigen Lage, wenn sie weiter zurückweisen soll. Laut Dobrindt beklagt juristische Unklarheit. Wie geht's da weiter?
Also es gilt erstmal die Anweisungen des Innenministers. Aber ja, das stimmt. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, die sieht sich jetzt in ihrer Skepsis bestätigt durch die Gerichtsentscheidung. Die verweisen darauf, dass man von Anfang an gesagt habe, dass die jetzt eingeführte Verfahrensweise juristisch stark umstritten sei. Das hat der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei gesagt, Andreas Roßkopf heißt er. Und er befürchtet, dass seine Kolleginnen und Kollegen in eine schwere Lage gebracht werden und hat zu unserem ARD-Hauptstadtstudio gesagt, es brauche halt einfach klare rechtliche Aufklärung. Nur dann könne die Polizei vor Ort halt auch sauber arbeiten.
Insgesamt kommen ja sowieso schon weniger Asylsuchende nach Deutschland, aber eben vor allen Dingen wegen besserem EU-Außengrenzschutz und gemeinsamen Flüchtlingsabkommen. Setzt die Bundesregierung das jetzt aufs Spiel mit ihrer alleine Grenzendicht-Politik?
Das kann gut sein. Also es gab ja unmittelbar, nachdem das losging mit den Zurückweisungen, Kritik von einigen Nachbarländern, die war deutlich. Und da sind sich, glaube ich, auch viele einig, dass man in diesen Fragen, wenn es um Migration geht, eben auch nur gemeinsam auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommen kann. Weder hatte die Bundesregierung mit allen Nachbarländern im Vorfeld das Gespräch gesucht, noch in diesen Fragen zusammengearbeitet. Und da kann ich mir vorstellen, da kommt auch noch lautere Kritik aus der EU.
Das ist die Einschätzung unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. 8:12 jetzt. Und damit zu unserem Kolumnisten Thomas Hollmann, der gerne isst, ja, und auch vielleicht gerne in 200 Meter Höhe speist und runterguckt, wie man das jetzt unter Tim Raue kann im Fernsehturm. Der hat nämlich sein neues Restaurant eröffnet, Sphere. Aber Thomas Hollmann weiß nicht richtig genau, ob er wirklich so hoch hinaus will.
100 Sekunden Leben.
Ich bin ein Fan des Fernsehturms und vor allem des Restaurants. Da sitzt man drin und fährt im Kreis, wie im Karussell, nur viel langsamer und viel höher und mit einem Stück Apfelkuchen vor sich. Vielleicht hätte es die DDR noch länger gegeben, dachte ich schon manches Mal, hätte sich die SED mehr so lustige Sachen einfallen lassen, wie ein turmhohes Drehrestaurant. Aber die DDR ist Geschichte und den Apfelkuchen gibt es auch nicht mehr. Dafür wieder Soljanka und Broiler. Dabei ist Tim Raue gar nicht im Osten aufgewachsen, sondern in Kreuzberg. Aber der Mann ist eben nicht nur ein Sternekoch, sondern vor allem ein Geschäftsmann mit kulinarischem Gespür. Und er denkt sich wahrscheinlich, wer in einem sozialistischen Wahrzeichen speist, der will zurückgucken und schmecken, wie das so alles war. Und dagegen habe ich gar nichts, dass auf der Karte keine zermatschte Asia-Bowl steht. Die Soljanka kostet allerdings 11,50. Hinzu kommen die 28,50 Eintritt und von der Suppe allein wird man nicht satt. Also bestellt man noch die Königsberger Klopse. Und so sitzt man da und fährt im Kreis und guckt raus und runter und denkt an früher und hat fast 100 € ausgegeben, weil man ja auch noch was trinken will. Aber Plätze gibt es heute Abend keine mehr. Ich habe nachgeguckt, alle belegt. Offensichtlich gibt es in dieser Stadt genug Leute, die hoch hinaus wollen, wie Tim Raue. Werde Teil der wahren High Society Berlins, schreibt er auf der Homepage, mutig, ungeschminkt und eindeutig einzigartig. Also das ist mir dann vielleicht doch zu anstrengend, das alles sein zu müssen, nur um rauszugucken.
Thomas Hollmann und die 100 Sekunden.
RBB 24 Inforadio Sport.
8:14. Der Gruppensieg in der Nations League und damit natürlich auch der Einzug ins Halbfinale, der steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen bereits fest. Also hat das Gruppenspiel, das letzte heute Abend in Wien gegen Österreich, sportlich wenig Bedeutung. Aber Lars Becker aus unserer Sportredaktion, gleichzeitig ist es doch der letzte Test vor der Anfang Juli beginnenden Europameisterschaft in der Schweiz also doch nicht unwichtig, oder?
Ja, deshalb steht Bundestrainer Christian Wück nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen die Niederlande vor einer Herausforderung. Einerseits möchte er seiner Wunschformation die Möglichkeit geben, sich für die EM einzuspielen, Abläufe zu proben. Und andererseits ist es die letzte Runde im EM-Casting. Also einige Spielerinnen werden noch die Gelegenheit bekommen, auf sich aufmerksam zu machen, Punkte zu sammeln in eigener Sache.
Wir sehen nahezu die gleiche Startelf. Wir werden 4 Veränderungen vornehmen. Also wir werden auf der einen oder anderen Position eine Spielerin nochmal die Chance geben, sich zu zeigen.
Nahezu dieselbe Startelf, aber 4 Veränderungen. Das ist irgendwie doch ein kleiner Widerspruch. Vielleicht verdeutlicht genau das die beiden genannten Aspekte.
Du hast das Spiel gegen die Niederlande angesprochen, 4:0. Ist das der Maßstab jetzt auch für Österreich und die EM?
Genauso ist es. Das war stark. Das war über 90 Minuten überzeugend am Freitag in Bremen in Abwehr und Angriff. Die Leistung zuvor, die waren doch ziemlich schwankend, gerade gegen die schwächeren Gegner in der Nations League Gruppe gegen Schottland und gegen Österreich. Vor allem in den Anfangsphasen der Spiele war das DFB-Team defensiv fahrig, hat Gegentreffer kassiert. Bestes Beispiel im Hinspiel gegen Österreich. Nach 3 Minuten in Rückstand geraten. Sie haben sich dann oft lange schwer getan, am Ende jeweils klar gewonnen gegen die Außenseiter, aber eben nicht konstant gewesen. Und das war eben in Bremen gegen die Niederlande im letzten Spiel deutlich besser.
Die Mannschaft hat jetzt selbst die Messlatte sehr weit nach oben gesteckt, weil sie wissen, dass man nur so auch eine erfolgreiche EM spielen kann. Das heißt, wir wollen das jetzt auch gegen die Österreicher auf dem Platz sehen.
Das wird natürlich eine andere Partie als gegen die fußballerisch deutlich stärkere Niederländerin. Österreich wird defensiver agieren, da ist Geduld gefragt, aber eben auch Tempo, Tiefe, kreative Ideen, um die Abwehr auszuhebeln. Los geht's heute Abend 20.30 Uhr live und komplett zu hören im RBB 24 Inforadio Sportschau live im Rahmen des ARD-Abends.
Und tatsächlich gibt es keine weiteren Vorbereitungsspiele vor der EM. Die startet ja erst im Juli.
Ja, das ist heute die Generalprobe für die EM. Die beginnt dann in gut 4 Wochen. Am 2. Juli geht bis zum 27. Am 12. Juni wird der Bundestrainer seinen Kader bekannt geben. In seinem Kopf stehe er schon, hat Wück gestern gesagt. Die EM ist ja auch sein erstes Turnier mit der Frauennationalmannschaft. Mit den U17-Junioren ist er 2023 erst Europa und wenige Monate später sogar Weltmeister geworden. Jetzt die neue Herausforderung.
Wir wissen, welche Verantwortung wir tragen, dass wir den Frauenfußball in Deutschland auch wieder helfen können, den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollen viele Zuschauer begeistern. Wir hoffen, dass viele deutsche Zuschauer in die Schweiz kommen und dass wir dann eben auch unseren Teil dazu beitragen, wie wir es jetzt in Bremen gemacht haben, dass viele zufrieden und begeistert nach Hause fahren.
16 Teams, 4 Gruppen. Deutschland trifft zum Auftakt am 4. Juli auf Polen. Dann geht's gegen Dänemark und zum Abschluss gegen Schweden. Die ersten beiden jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Das ist das Minimalziel.
Unbedingt. Und heute natürlich auch nochmal gewinnen gegen Österreich in Wien. Heute Abend 20:30 Uhr. Sie haben es gehört. Geht's los und live bei uns.
Werbung. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
Der Regen, den die Natur so dringend wieder mal braucht. Es gab ja zuletzt was, aber jetzt nicht mehr so richtig. Der kommt wohl erst morgen. Da sind Schauer angekündigt und Gewitter. Heute bleibt's trocken, sonnig und Temperaturen im Moment zwischen 10 und 17 Grad. Cottbus hat schon 17, die anderen Gegenden noch ein bisschen drunter. Und 25, 26 können's werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Stoninger.
Drunter und drüber geht es auf den Straßen, etwa auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 20 Minuten länger. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm, Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee plus 10 Minuten hier. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr rund um Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm, in Richtung Neukölln zwischen Beusselstraße und Dreieck Funkturm und auf der A111 stadteinwärts ab Holzhauser Straße. Außerdem stockt es in Westend auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm und in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Wir wünschen Ihnen wo immer möglich eine gute Fahrt.
20 nach 8 ist es und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Er liebt Bilder, hat eine eindrucksvolle Kunstsammlung, aber er liebt auch die Wissenschaft, die Forschung. Hasso Plattner, Milliardär und Mäzen, tut Potsdam jetzt wieder mal etwas sehr Gutes. Er investiert massiv in die Unilandschaft, auch damit Deutschland aufholt in der KI-Forschung. Werner Schoninger.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. Die Union will weiter Migranten an den Grenzen pauschal zurückweisen lassen. Das anderslautende Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei nur eine Einzelfallentscheidung gewesen, sagten Innenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey. Das Gericht hatte 3 Somaliern Recht gegeben, die an der Grenze zurückgewiesen wurden. Laut dem Urteil muss aber erst geklärt werden, wo in der EU sie Anspruch auf Asyl haben. Oppositionsvertreter sprechen von einer Niederlage für die Regierung. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien am Ende, so sieht es die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann. Sie sprach von einem nationalen Alleingang, die Zurückweisung seien allen Bedenken und Einwänden zum Trotz angeordnet worden. Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest. Der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen.
In Berlin wird heute ein Bericht vorgestellt, der sich mit der Kriminalität im Internet befasst. Das Lagebild zur Cyberkriminalität im vergangenen Jahr werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch präsentieren. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Unter Cyberkriminalität fallen alle möglichen Straftaten, für die man Computer oder Netzwerke benutzt. Den größten finanziellen Schaden richtet dabei aber Ransomware an. Das heißt, Kriminelle verschlüsseln Daten zum Beispiel von Behörden oder Firmen und erpressen dann Lösegeld, um sie wieder freizuschalten. Im letzten Berichtsjahr lag der Schaden allein dadurch bei rund 16 Milliarden Euro. Das sind aber nur die gemeldeten Vorfälle. Das Bundeskriminalamt geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Zur Cyberkriminalität gehören aber zum Beispiel auch Identitätsdiebstahl, Cybermobbing und Stalking oder Onlinehandel mit Kindesmissbrauch oder Darstellungen davon.
Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern, andernfalls könne sich Deutschland strafbar machen. Weiter sagte Abdel Shafi, er habe keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof die Situation im Gazastreifen als Völkermord bewerten wird. Bundesaußenminister Wadefuhl hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht, so der CDU-Politiker. Das Interview mit dem palästinensischen Botschafter können Sie nach den Nachrichten hören. Ein Erdbeben hat am Morgen den Südwesten der Türkei erschüttert. Der Erdstoß in der Region um den Urlaubsort Marmaris hatte eine Stärke von 5,8. Annähernd 70 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Eine Jugendliche kam ums Leben, nachdem sie wegen des Bebens eine Panikattacke erlitten hat. Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Der Haupt- Hauptbahnhof ist für mehrere Stunden gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Nach Angaben der Stadt stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 und in Friedrichshagen 13 Grad. In Wittstock-Dosse 9 und in Rüdersdorf 15 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad, örtlich sind auch Unwetter möglich. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, ich grüße Sie. Das Opferfest ist ja eigentlich ein Moment für Muslime zu feiern, zu beten, sich zu treffen. Das wichtigste Fest im Islam. Ab diesem Freitag läuft's 4 Tage lang in der muslimischen Welt, auch in Deutschland. Im Gazastreifen wird es jedoch schwierig für Muslime zu feiern. Die Zerstörung geht weiter. Israel hat angekündigt, die Militäreinsätze noch auszuweiten. Und die Hamas ihrerseits weigert sich weiterhin, die verbliebenen israelischen Geiseln freizulassen. Darüber habe ich mit Salah Abdel Shafi gesprochen. Er ist palästinensischer Botschafter in Österreich, war das auch schon in Deutschland und im Gazastreifen geboren. Ich habe ihn gefragt, was er von seinen Freunden und Verwandten über die Lage dort hört.
Also ich bin nicht nur dort geboren, ich habe auch in Gaza gelebt. Ich bin dort groß geworden. Meine Familie ist immer noch in Gaza oder Teile meiner Familie. Ja, was ich höre, ist die pure Katastrophe. Es ist apokalyptisch. Also die Menschen haben nichts zu essen. Es wird ständig bombardiert. Es ist so schwierig geworden, an Lebensmitteln zu kommen. Sogar diese sogenannten Verteilungs sind zu einer Attrappe geworden. Gestern sind dort über 20 Personen umgekommen, ermordet worden, erschossen. Und wir haben ja gesehen, gestern Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat aufgefordert, diesen Fall zu untersuchen. Mhm. Also ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit die Welt sich ein bisschen bewegt.
Nun gab es zumindest eben ja immer wieder Appelle, dass die Hamas die israelischen Geiseln freilässt. Damit könnte der Krieg beendet werden. Zumindest wäre es ein wichtiger Schritt dahin. Fänden Sie das richtig?
Schauen Sie, Hamas hat klipp und klar gesagt, wir sind bereit, alle Geiseln freizulassen. Im Gegenzug muss Israel diesen Krieg beenden und sich total aus dem Gazastreifen abziehen. Es ist einfach. Israel sind diejenigen, die da Bedingungen stellen. Natürlich sind wir dafür, dass die Geiseln freigelassen werden. Aber wir sind auch genauso dafür, dass ungefähr 3000 Leute aus Gaza verschleppt wurden, dass sie auch freigelassen werden müssen und dass die Israelis ihre Offensive beenden. Und deswegen glaube ich, die Gleichung ist sehr einfach. Geiseln und palästinensische Gefangene freilassen, im Gegenzug Ende des Krieges und Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen.
Nun hängt ja für Israel viel daran, wie die Hamas nach so einem Kriegsende dastünde. Ob es sie noch gibt, Israel sagt, die Terrororganisation muss aufgelöst werden. Ist das eine Bedingung, die Sie mittragen würden?
Schauen Sie, unsere Position ist, dass die palästinensischen Behörden, meine Regierung, die Kontrolle über die gesamten palästinensischen Gebiete einschließlich des Gazastreifens. Aber bekanntlich ist ja, dass Netanyahu hat vor 3 Wochen klipp und klar gesagt, ich will kein Hamas und ich will kein Abbas haben. Also er ist weder für Hamas noch für die palästinensische Nationalbehörde. Israel ist für ethnische Säuberung, Israel ist für die Einnahme von Gazastreifen und der Errichtung von illegalen jüdischen Siedlern. Und daraus machen die Israelis keinen Hehl, das sagen sie öffentlich.
Warum hört man eigentlich von ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas in den letzten Wochen, Monaten so wenig oder täuscht mein Eindruck da?
Nein, ich glaube, das täuscht. Ich meine, auf diplomatischer Ebene, es ist ja die palästinensische Regierung, die aktiv ist. auf dem Gebiet der UNO, mit der Europäischen Union. Wir hatten neulich eine Konferenz in Madrid für die Länder, die für die Zwei-Staaten-Lösung eintreten. Dabei war unser Premierminister. In 2 Wochen findet in der UNO eine Konferenz, geleitet von Frankreich und Saudi-Arabien, über die Zwei-Staaten-Lösung mit Koordination mit unserer Regierung. Also nein, ich glaube, das ist deutsch, was Sie sagen.
In Deutschland wird ja auch über einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel diskutiert. Deutschland liefert ja bisher, eine knappe Mehrheit der Deutschen sagt nun Stopp damit. Und auch Außenminister Wadefuhl hat gesagt, er würde das zumindest mal überprüfen wollen. Was würde Ihrer Meinung nach ein Stopp von Waffenlieferungen nach Israel bringen?
Schauen, es gibt eine juristische Seite. Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Allerdings muss man auch noch mal erinnern, der Terrorangriff der Hamas war der Auslöser damals im Oktober 23.
Nein, der Auslöser ist eine lange Zeit Besatzung der palästinensischen Gebiete. Man darf den 7. Oktober nicht als ein isoliertes Ereignis nehmen. Man muss ja schauen Sie, vor 87 gab es kein Hamas, aber es gab Besatzung. Und deswegen sagen wir klipp und klar, Völkerrecht muss beachtet werden. Und es ist begrüßenswert, dass Deutschland die Waffenlieferung an Israel überprüfen wird. Aber das ist schon längst überfällig, dieser Schritt. Wie gesagt, sonst macht sich Deutschland strafbar.
Das sagt Salah Abdel Shafi, palästinensischer Botschafter in Österreich. 8:59 ist es jetzt. Vom Auswärtigen Amt in Berlin direkt zu den Vereinten Nationen in New York, obwohl sie erst angekündigt hatte, sich ein bisschen zurückziehen zu wollen, kürzer treten zu wollen. Aber so sieht er nun aus, der nächste Karriereschritt von Annalena Baerbock. Gestern wurde sie zur nächsten Präsidentin der Generalversammlung gewählt und das mit eindeutiger Mehrheit, obwohl Russland erstmal auf eine geheime Wahl bestanden hatte, was eigentlich sonst nicht üblich ist. Giselle Uka in New York.
Miss Annalena Baerbock of Germany has been elected President of the General Assembly.
Es ist ein eindeutiger Wahlsieg für Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen. 167 Mitgliedstaaten haben für sie als neue Präsidentin der UN-Generalversammlung gestimmt. 14 haben sich enthalten und nur 7 gegen sie gestimmt.
I'm deeply grateful and humbled to have the honor.
Ich bin zutiefst dankbar, dass ich die Ehre habe, Ihnen allen als Vorsitzende der Generalversammlung in Ihrem 80. Jahr zu dienen.
During its 80th session.
Ihr neues Amt möchte Annalena Baerbock etwas aktiver gestalten als ihre Vorgänger. Neben protokollarischen Aufgaben wie dem Vorbereiten und Leiten der Sitzungen der Generalversammlung will sie auch eigene Themen und Impulse setzen und sogar Reformen anstoßen.
Wie jede Organisation braucht auch die Vereinten Nationen eine Modernisierung. Das wird eine große Herausforderung, weil die internationale Ordnung die Vereinten Nationen unter starkem politischen und finanziellen Druck stehen.
Besonders US-Präsident Donald Trump will den Vereinten Nationen als größter Geldgeber künftig deutlich weniger Mittel für humanitäre Hilfe oder Entwicklungsprogramme zur Verfügung stellen. Andere UN-Mitgliedstaaten nehmen sich daran ein Beispiel und zahlen inzwischen ebenfalls weniger. Annalena Baerbock möchte diesem Trend entgegenwirken und für den Zusammenhalt der Welt als Gemeinschaft kämpfen.
Daher ist die Leitlinie meine Präsidentschaft Better together. Wir sind stärker, wenn wir zusammenarbeiten. Und das wird gerade bei schwierigen Fragen in diesen stürmischen Zeiten die Hauptverantwortung der nächsten Präsidentin sein, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen.
Für das Erreichen ihrer Ziele hat Baerbock gerade einmal 12 Monate Zeit. Länger geht ihre Amtszeit nämlich nicht. Unterstützung für ihre ehrgeizigen Vorhaben bekommt sie von höchster politischer Stelle bei den Vereinten Nationen, von Generalsekretär Antonio Guterres. Er betont neben neben Baerbocks Regierungserfahrung als bis vor kurzem noch aktive deutsche Außenministerin noch etwas anderes.
Let us not forget the historic significance.
Lassen Sie uns nicht die historische Bedeutung vergessen, dass sie erst die fünfte Frau ist, die zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt wurde. Frau Baerbock, Sie können auf meine volle Unterstützung für diese neue wichtige Aufgabe zählen.
You can count on my full support as you take on this important responsibility.
Doch nicht alle haben die neue deutsche Präsidentin mit offenen Armen empfangen. Der stellvertretende russische Botschafter hatte Baerbock erst kürzlich bei ihrer Vorstellung extreme Parteilichkeit und diplomatische Inkompetenz vorgeworfen. Nach Angaben von UN-Diplomaten soll Russland auch hinter dem Störmanöver stecken, das die Wahl von Baerbock leicht verzögert hat. Statt wie sonst üblich per Akklamation, also freundlichem Applaus, im neuen Amt bestätigt zu werden, musste Annalena Baerbock sich einer geheimen Wahl stellen. Baerbocks Amtszeit beginnt im September. Für ihren neuen Job wird sie in den kommenden Tagen mit ihren beiden Töchtern nach New York ziehen, wo sich der Hauptsitz der UN befindet.
Annalena Baerbock wird neue Präsidentin der UN-Generalversammlung. Aus New York war das Giselle Uecker.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
FTI, ein Reiseveranstalter, der im letzten Jahr vor der letzten Urlaubssaison Insolvenz angemeldet hat. Das sah erstmal böse aus, aber für die meisten Urlauber ist es doch glimpflich ausgegangen, denn der Reisesicherungsfonds sollte die Ansprüche nachträglich retten. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion, jetzt steht ja eine neue Urlaubssaison an und der Blick zurück nach einem Jahr. Hat dieser wirtschaftliche Fallschirm für Pauschalreisen funktioniert bei dieser Pleite?
Das muss man wirklich glücklicherweise sagen. Es hat geklappt. FTI, das war ja nach TUI und der Tour die Nummer 3 am europäischen Reisemarkt, also nicht gerade ein kleiner Reiseveranstalter. Gescheitert ist FTI, weil sich der Reisemarkt in und nach der Corona-Pandemie deutlich verändert hat. Wir erinnern uns, was da los war. Der Reisesicherungsfonds, der war dann Ende 2021 ins Leben gerufen worden, also genau in der Pandemiezeit, um eben Pauschalurlauber abzusichern. Der sitzt übrigens bei uns hier in Berlin. Bei allem Hin und Her muss man letztlich sagen, das hat in den allermeisten Fällen durchaus mit Anlaufproblemen, aber wirklich geklappt.
Und wie viele Urlauber, deren Geld zunächst verloren schien, haben es zurückbekommen?
Ja, mit den Zahlen ist das ein bisschen schwierig, weil FTI war jetzt nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in europäischen Nachbarländern. Aber hier geht es nur um Pauschalreisen, für die der Anbieter zum Insolvenzschutz in den deutschen Reisesicherungsfonds eingezahlt hat. Und der Reisesicherungsfonds, der bilanziert 212.000 Pauschalurlauber waren anspruchsberechtigt. 34.000 haben trotz Aufforderung keinen Erstattungsantrag gestellt, zumindest bisher. 172.000 Anträge aus dem In- und Ausland sind abschließend bearbeitet worden und ausgezahlt worden ist ein riesiger Batzen Geld, 245 Millionen Euro. Also da hat der Fonds sich ausgezahlt gemacht.
Aber trotzdem, einige warten noch auf ihr Geld.
Ja, das sind rund 6.000 kompliziertere Fälle. Also beispielsweise wurde nicht die gesamte Pauschalreise in einem Rutsch gebucht, sondern nur bestimmte Module. Und dann gibt's das sogenannte Agentur-Inkasso. Also das sind Reisebüros, die haben den Reisepreis zwar kassiert, aber bevor sie ihn weiterleiten konnten, war FTI eben pleite. Wer muss da jetzt das Geld an wen zurückzahlen? Und dann gibt's rund 2.000 Fälle. Da haben sich Pauschalurlauber bei der Anforderung von Nachweisen nicht zurückgemeldet beim Fonds. Und insgesamt geht es jetzt um die juristische Detailarbeit, also was fällt unter die insolvenzgesicherte Pauschalreise, was nicht. Aber der ganz große Schwung, wie gesagt, der ist durch.
Das sagt Johannes Frevel. Zwischenbilanz einem Jahr nach der FTI-Pleite des großen Reiseveranstalters. Die meisten, die haben ihr Geld zurückbekommen.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
mit Werner Schoninger. Und da ist ja eine Menge los auf der A10 zum Beispiel.
Betroffen sind ganz genau die Autobahnen, etwa die A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 30 Minuten länger. Und A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Jetzt 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechselstraße und Kaiserdamm, in Richtung Neukölln zwischen Beusselstraße und Dreieck Funkturm und auf der A111. Da stockt es stadteinwärts ab Holzhauser Straße. Probleme gibt es auch in Westend auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm. Es stockt in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und in Marzahn auf der Landsberger Allee statt Einwärtshöhe Märkische Allee. Ganz kurz noch zur S-Bahn auf den Linien S1, 2, 25 und 26. Wegen einer Signalstörung kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Gute Fahrt.
20 vor 9. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Was wäre Potsdam ohne Hasso Plattner? Der SAP-Gründer macht der Stadt erneut ein Millionengeschenk, will einen neuen Unicampus finanzieren, um Potsdam zu einem Hotspot für KI, für künstliche Intelligenz zu machen. Geht's nur noch mit Mäzenen in der Wissenschaft? Potsdams Uni-Präsident Oliver Günther hier gleich im Gespräch. Nach den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören unter anderem aber auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Ungeachtet eines Gerichtsurteils hält die Union daran fest, Migranten an den Grenzen pauschal zurückzuweisen. Das sei wichtig, damit die Migrationszahlen sinken, sagte Kanzleramtschef Frey dem Sender RTL. Innenminister Dobrindt erklärte, er sehe die Rechtsgrundlage für Zurückweisungen nach wie vor gegeben. Das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei ein Einzelfallbeschluss. Die Richter hatten die Zurückweisung von 3 Somaliern an der Grenze bei Frankfurt-Oder für rechtswidrig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition, so sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio. Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
In Deutschland ist der Schaden durch Schwarzarbeit deutlich gestiegen. Die Finanzkontrolleure des Zolls haben im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden von fast 770 Millionen Euro aufgedeckt. Das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg von 25%, wie Bundesfinanzminister Klingbeil mitgeteilt hat. Der SPD-Politiker und der Zoll werden die Zahlen heute offiziell vorstellen. Außerdem hat Klingbeil einen neuen Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit und Steuerbetrug noch vor der Sommerpause angekündigt. Der Fokus liege dabei auf dem Friseurgewerbe, Kosmetik und Barbershops sowie Nagelstudios. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Kamerun ist einem Bericht zufolge das Land, dessen interne Krisen weltweit am wenigsten medial und politisch beachtet werden. Zu dieser Einschätzung kommt die Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council. Sie hat eine Rangliste über vernachlässigte Krisen auf der Welt erstellt. Afrika-Korrespondentin Antje Diekans.
Mehr als 1 Million Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben. Dazu kommen noch Flüchtlinge aus dem Nachbarland Nigeria und aus der Zentralafrikanischen Republik. Im Süden Kameruns fliehen die Menschen vor Kämpfen zwischen Separatisten und Regierungstruppen. Im Norden ist die Terrororganisation Boko Haram aktiv. Ein großer Teil der Flüchtlinge hat nicht genug zu essen, Kinder können nicht zur Schule gehen. Das norwegische Flüchtlingshilfswerk sagt, Kamerun sei ein Paradebeispiel für globale Vernachlässigung. Im vergangenen Jahr seien rund 200 Millionen Dollar zur Versorgung der Menschen nötig gewesen, wovon nur ein Bruchteil zusammenkam.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 17 und in Dahlem 15 Grad. In Eberswalde 12 und in Fürstenwalde-Spree 17 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. 25 bis 29 Grad morgen. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Was für ein Geschenk. Hasso Plattner, Software-Milliardär und Mäzen, will nicht in Yachten oder ähnliches investieren, sondern einen neuen Uni-Campus in Potsdam schaffen. Auf dem Brauhausberg, da wo im Moment die historischen Gebäude des früheren Brandenburger Landtags vor sich hin gammeln. SAP-Gründer Plattner will einen dreistelligen Millionenbetrag investieren, um Potsdam zu einem Top-Standort für KI zu machen, für Forschung zu künstlicher Intelligenz. Damit unter anderem auch US-Forscher anlocken, die von Donald Trump vertrieben werden. So hat es Plattner gestern angedeutet bei der Vorstellung. Darüber habe ich mit Oliver Günther gesprochen, Präsident der Universität Potsdam, natürlich hochbegeistert von dem Projekt. Und er hat mir verraten, dass es recht schwierig ist, das Lächeln aus dem Gesicht zu kriegen seit gestern.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber wie Sie es ja schon angedeutet haben, ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können, also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Geht's nur noch so mit privatem Geld? Ich meine, nicht jeder hat einen Hasso Plattner, der ihm so großzügig Geld zuschießt.
Nun, ich denke, gerade Deutschland zeigt, dass die Einrichtung öffentliche Universität auch sehr gut funktionieren kann, mit öffentlichem Geld Forschung, Lehre, Transfer zu betreiben. Aber natürlich
Wobei, Entschuldigung, wenn ich kurz einhaken darf, gerade Brandenburg und Berlin, da wird ja im Wissenschaftsetat stark gekürzt.
In Brandenburg nicht, Frau Ulrich. Bei uns geht es weiterhin netto aufwärts im Wissenschaftsbereich. In Berlin haben Sie recht, da ist es gerade sehr schwierig. Also ich bin ganz froh, dass ich in Brandenburg ansässig bin und nicht in Berlin dieser Tage. Aber wie Sie gesagt haben, natürlich hilft es, mit begeisterten Mäzenen zusammenarbeiten, die eben nicht nur Geld einbringen, sondern Ideen und die diese Synergien, die sich so ergeben können, verstehen und verinnerlichen. Das ist mit Hasso Plattner ganz großartig gelungen und ich freue mich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit mit ihm.
Nun gibt's ja schon in Potsdam das HPI, das Hasso-Plattner-Institut. Da wird auch jetzt schon zu KI geforscht. Was wird jetzt besser durch den neuen Campus?
Ja, es ist ja eine etwas komplizierte Konstruktion. Wir haben eine Digital Engineering Fakultät, die wird gemeinsam von dem HPI und der Uni Potsdam getragen, also eine privat finanzierte Fakultät einer öffentlichen Universität. Die gibt es seit 2017. Die ist am Griebnitzsee ansässig und braucht nun mehr Platz. Da werden wir bezüglich der Anzahl der Professuren und der Anzahl der Studierenden etwa verdoppeln mit der Finanzierung von Herrn Plattner und seiner Stiftung. Die beiden großen Fakultäten, die auch am Griebnitzsee sind, das ist die juristische Fakultät und die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, insgesamt fast 6.000 Studierende, die sollen umziehen auf den neuen Campus am Brauhausberg, der ein leuchtendes Beispiel für moderne Forschung und Lehre mitten in der Stadt werden wird. Ein echtes Vorzeigemodell.
Ja, und wie realistisch ist das, auch Forschende aus den USA anzulocken? Das wäre ja was, das Sie jetzt schnell vorantreiben müssten. Die sind ja jetzt abgeschreckt von Donald Trump.
Ja, wir haben ja auch schon in den letzten Jahren sehr erfolgreich aus den USA rekrutiert. Das beschleunigt sich nun etwas durch diese sehr schwierigen politischen Entwicklungen in den USA. Ich bin fast wöchentlich am Telefon mit Kolleginnen und Kollegen von dort, die sich überlegen, hierher zu wechseln. Und da bieten natürlich diese Erweiterungen Freiräume, gerade in dem Bereich Informatik, KI, was mich als Informatiker natürlich besonders freut. In der Tat denke ich, dass wir diese 30 Professuren eben auch teilweise mit herausragenden Kolleginnen und Kollegen aus den USA und anderen Ländern international besetzen können. Deutschland als Wissenschaftsstandort ist inzwischen so attraktiv geworden, da mache ich mir erstmal keine Sorgen.
Es soll jetzt ganz konkret eine Taskforce geben, wie es dann oft so schön heißt, für dieses Projekt, geleitet einerseits von Plattner selbst und dann auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Wie und wo sind Sie da an Bord und eingebunden?
Ja, wir sind in der Taskforce direkt eingebunden natürlich. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit Verwaltungsfragen beschäftigt. Wie können wir die akademischen Prozesse beschleunigen? Da werde ich mich selber einbringen. Und dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Bauprojekt beschäftigt. Da ist unser Kanzler involviert. Also das ist für uns Chefsache, weil wir wollen ja in den kommenden 5 Jahren hier doch wesentlich vorankommen.
Und eine Sorge, dass sich die Landesregierung da doch irgendwie wissenschaftstechnisch rauszieht, was Gelder angibt, wenn man doch auf der anderen Seite einen Hasso Plattner hat, der Geld gibt, die haben Sie oder haben Sie nicht?
Nein, die haben wir nicht. Zum ersten Mal, weil ich Vertrauen in Dietmar Woidke, Manja Schüle, unserer Landesregierung habe. Es gab ja sehr intensive Gespräche unter 4, 6, 8 Augen, wo klar war, man kann sich aufeinander verlassen. Aber auch, weil die brandenburgische Landesregierung eben Wissenschaft als Priorität verstanden hat und hier auch weiter finanzieren wird. Außerdem haben wir in unserem Letter of Intent die finanziellen Bedingungen ja sehr klargestellt, sodass ich mir da keine Sorgen mache.
Das sagt Oliver Günther, der Präsident der Uni Potsdam. SAP-Milliardär Hasso Plattner schenkt Potsdam einen ganzen neuen Uni-Campus. Klar, die Freude ist groß. 9:09 ist es jetzt. Und wir gucken nach Osten, nach Cottbus. Da wird's heute Morgen oder ist es schon schwieriger geworden, sich zu bewegen für Cottbusserinnen und Cottbusser. Der Grund: eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe ist in der Nacht in der Nähe des neuen Bahnwerks gefunden worden. Die soll jetzt entschärft werden. Heißt auch, der Hauptbahnhof ist gesperrt. Deswegen fallen zahlreiche Bahnverbindungen aus, auch Teile des Busverkehrs sind betroffen. Aline Lepsch, unsere rbb24-Reporterin, ist in der Nähe des Cottbuser Bahnhofs. Aline, wie sieht's da jetzt aus? Sperrkreis geräumt?
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ruhiger um den Cottbuser Hauptbahnhof als normal. Das ist ja eigentlich der größte Personenbahnhof Brandenburgs mit 12.000 Reisenden pro Tag. Und jetzt ist gar keiner da. Das ist auch gut so. Die Straßen sind mit Schildern und Pylonen abgesperrt. 50 Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind seit so einer halben, dreiviertel Stunde unterwegs und prüfen, ob eben auch wirklich alle Menschen aus diesem Sperrkreis raus sind. Das soll noch bis 10 andauern. Gabriele Bugatsch, die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Cottbus, erklärt:
Das bedeutet, dass wir bis um 10 das Ordnungsamt durch alle Wohnungen schicken, die dort im Endeffekt nachgucken, ob wirklich die Wohnungen geräumt sind. Ein besonderes Problem ist, dass ein Altersheim mit in diesem Bereich liegt. Das heißt also, dass ein Teil der Leute auch mit Krankenwagen weggefahren werden müssen.
Außerdem ist auch eine Schule betroffen, wobei die Eltern schon sehr zeitig informiert wurden, dass es da eigentlich zu keinen Zwischenfällen kommen sollte. Insgesamt 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen und ihren Arbeitsplatz verlassen und 239 Menschen auch ihr Hotelzimmer. Im Hotel direkt am Bahnhof wurde nämlich um 8 Uhr dann schon an jedes Zimmer geklopft und mit Checklisten wirklich kontrolliert, ob wirklich alle raus sind. Hotelmanager Michael Waldbrunner, der rechnete aber heute Morgen schon nicht damit, dass da überhaupt noch viele drin sein werden.
Die Gäste haben beim Check-in auch noch einmal eine detaillierte Information bekommen, was sie nicht vergessen sollten, zum Beispiel das Auto in der Tiefgarage oder irgendwelche Medikamente, die sie während des Tages benötigen, dass eben während des Tages kein Zugang zum Hotel besteht.
Die meisten sind aber tagsüber eh unterwegs und waren heute Morgen auch recht entspannt, als ich sie vor der Tür angesprochen habe.
Eigentlich so wie jeder Morgen. Wir sind ganz normal aufgestanden, Frühstück gegessen und fahren gleich zur Arbeit.
Es war sehr voll beim Frühstück. Das war
das Einzige, was ich gemerkt habe.
Ich bin beruflich hier unterwegs, ich muss den ganzen Tag arbeiten. Also mich betrifft das gar nicht.
Wir haben Programm, also dann fällt das nicht so auf. Dann brauchen wir nicht im Hotel sein.
Ich bin das gewohnt. Ich komme an für sich aus Köln, da wird dauernd was entschärft.
Hier in Cottbus ist es eben heute, wie du schon gesagt hast, eine 250 Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Bauarbeiten am neuen Bahnwerk gefunden wurde. Cottbus Pressesprecherin Gabriele Bogatsch noch einmal zu den bekannten Details.
Wir wissen, dass die Bombe zwei Zünder hat und es wird als erstes mal probiert, die Zünder abzuschrauben und vor Ort zu sprengen. Es ist nicht möglich, die Bombe vor Ort zu sprengen, das wissen wir auch. Und ob dann noch andere Technik notwendig ist, das entscheiden die Menschen vor Ort.
Insgesamt sind 200 Kräfte im Einsatz hier und der Plan ist, dass die Bombe so bis 14, 15 Uhr unschädlich gemacht ist und dann auch der Sperrkreis relativ schnell aufgehoben werden kann.
Live aus Cottbus war das unsere Reporterin Aline Lepsch.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Er kommt aus dem hohen Norden, aus Island. Víkingur Ólafsson, 41 Jahre, Pianist mit außergewöhnlichem Anschlag, wie es heißt, einer der aufregendsten Klavierspieler aktuell überhaupt am Konzerthaus in Berlin, wo er auch schon mal Artist in Residence war. Da ist er zurückgekehrt für einen Klavierabend. Bach, Beethoven und Schubert auf dem Programm. Und RBB-Musikredakteur Andreas Göbel war dabei beim Konzert. Und heute früh habe ich ihn schon gefragt, was das Besondere an Víkingur Ólafsson ist.
Na, es war ja schon vom Anschlag die Rede. Und es ist wirklich traumhaft. Er kann es glitzern und funkeln lassen. Er kann auch so Stimmen ganz plastisch aus dem Flügel holen. Da hat man das Gefühl, da sitzen eigentlich zwei, drei ganz verschiedene Leute dran. Und dazu hat er eine, ja, geradezu olympische Technik. Er kann jedes Tempo gehen. Er kann auch mal so richtig abziehen, dass man eigentlich nur noch den Feuerschweif der Rakete hört, beziehungsweise vom inneren Auge sieht. Vor allen Dingen ist aber eins, sein Spiel wirkt komplett unberechenbar. Das wirkt wie aus dem Augenblick, als wenn er das jetzt gerade improvisieren würde. Was da in den Noten steht, ist dann schon fast wieder zweitrangig.
Boah, Feuerschweif, das hätte ich gerne gesehen. Allerdings Bach, Beethoven, Schubert. Ich habe schon gesagt, das hört sich jetzt für mich erstmal nach nicht so einem außergewöhnlichen Klavierabend an. Aber wie ist es dann gelaufen?
Kommt drauf an, wie man es macht. Er hat ein Programm zusammengestellt ohne Pause. 80 Minuten auch ohne Beifallsunterbrechung. Alle Stücke hat er ineinander gespielt, wie so eine Art Klangkontinuum. Und dann hat er Werke ausgesucht, die alle entweder in E-Dur oder E-Moll stehen. Ich erspare uns mal die historischen Zuschreibungen von Tonartencharakteristika. Ich hatte so eigentlich von Anfang bis Ende das Gefühl, ein einziges Stück zu hören. Und so war es auch inszeniert. Er kam raus, der Saal wurde auf Minimalbeleuchtung abgedimmt und dann war Víkingur Ólafsson mit seiner Musik so verbunden, manchmal so auch über die Tastatur gebeugt. Ich hatte den Eindruck, er ist mit der Musik komplett verwachsen.
Also doch sehr ungewöhnliche Form des Abends. Und was ist das für ein Interpret? Erzähl uns noch mehr über Ólafsson.
Naja, er ist ja vor allen Dingen mit Bach bekannt geworden, mit Johann Sebastian Bach und hatte auch wirklich einen Klopper von Bach auf dem Programm, die E-Moll-Partita. Und gleich am Beginn die Erwartung unterlaufen. Der erste Satz, eine gewaltige Toccata, ein Stück von herber Größe, eigentlich eine Kraftdemonstration und er fängt ganz leise und introvertiert an, fast verführerisch, dann wieder insistierend und bohrend. Und da ist schon alles angelegt, wie er interpretiert. Mal klingt es wie frisch perlendes Wasser und mal gluckert und spritzt es auch, als wenn das Wasser gerade vom Ausguss verschluckt wird. Also das ist so ein Grübeln, ein Nachsinnen und beim Beethoven genauso. Von den angekündigten 3 Sonaten hat er nur 2 gespielt. Das Programm noch spontan um eine halbe Stunde gekürzt, wäre auch wirklich zu lang geworden. Aber auch hier, mal ist es versäuselt, dann wieder Kraft. Voll. Und ja, beim Schubert kann man das eigentlich genauso sagen. In Wirklichkeit spielt Ólafsson immer Ólafsson. Das sind diese Extreme, das Auskosten der Ruhe und dann wieder das Explodieren. Also ich habe vieles an dem Abend genossen, aber ich hatte auch das böse Gefühl, es klang irgendwie alles gleich. Und gerade durch die pausenlosen 80 Minuten hatte ich so den Eindruck, ich habe viele Stellen genossen, aber mich auf sehr hohem Niveau auch so ein bisschen gelangweilt.
Okay, ein bisschen eingelullt. Wie hat das Publikum sonst
er ist ja ein absoluter Publikum. Liebling, Konzerthaus gestern fast ausverkauft, viel Jubel und es gab dann noch mehr, weil er gestern auch für seine Einspielung von Bachs Goldberg-Variation einen der Jahrespreise vom Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen hat und da kannte der Jubel natürlich keine Grenzen. Als erste Zugabe was aus den Goldberg-Variationen, aber auch die letzte war eine Bach-Bearbeitung, ja, und da war alles Schöne versammelt. Der singende Anschlag, Struktur, Ruhe, da hat er mal ganz auf die Exzentrik verzichtet und dieses letzte Stück war gleichzeitig das Schönste.
Da perlte und gluckste es, rbb-Musikredakteur Andreas Göbel, über Víkingur Ólafsson, isländischer Pianist, gestern im Konzerthaus Berlin. Und Stefan Oschwart ist gekommen. Er löst mich jetzt ab, Stefan. Und bei dir geht's erstmal ums Geld.
Genau so ist es. Der Kanzler ist heute beim Kommunalkongress in Berlin. Und da geht's ums Geld. Die deutschen Kommunen sind nämlich rekordklamm. Wie sich das ändern kann, das habe ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes besprochen.
Gleich nach den Nachrichten das Interview. Aber vorher hat nochmal Werner Schoninger das Wort.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 30 Minuten länger. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee plus 20 Minuten. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm und Richtung Neukölln zwischen Beusselstraße und Dreieck Funkturm und auf der A111 stockt es statt einwärts ab Holzhauser Straße. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
9 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Morgen. Wird Potsdam das deutsche Silicon Valley? SAP-Gründer Plattner will dort investieren und zwar in einen neuen Campus auf dem Brauhausberg. Thema dort vor allem künstliche Intelligenz. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern.
Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi. Bundesaußenminister Wadefuhl hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute darüber, ob Banken unzulässige Kontogebühren zurückzahlen müssen. Es geht unter anderem um die Frage, wie lange Kunden Anspruch auf Rückerstattung haben. Anlass ist die Klage der Verbraucherzentralen gegen die Berliner Sparkasse. Dieser Klage haben sich fast 1200 Kunden angeschlossen.